Moin Moin und herzlich willkommen bei einer neuen Folge vom Logistik-Podcast. Auch heute wieder mit dabei Andreas. Moin Moin.
Namen Tobias, hi.
Wir wollen heute einmal wieder in einer Basic-Folge auf ein Thema draufschauen, was wir uns ausgesucht haben. Wir haben so ein bisschen schon mal über das Thema haben wir eigentlich nicht gesprochen, aber über die technischen Möglichkeiten an der Stelle. Und zwar wollen wir über eine Weiterentwicklung des sogenannten Internet of Things sprechen, das IoT, und inwiefern wir an der Stelle das Ganze mit smarten Lieferketten dann verbinden können. IoT, Andreas, gerade im Vorgespräch hast du gesagt, hören wir jetzt auch schon seit 5 Jahren, aber irgendwie bewegt sich da relativ wenig. Habe ich das so richtig aufgefasst?
Na, es kommt immer darauf an, wenn es als einfache Idee verkauft wird, dann hört sich es immer so plausibel an und jeder sagt, ja cool. Wenn es dann darum geht, wie ändere ich ganze Logistik-Supply-Chain-Ketten, die mit Ladungsträgern wie Europaletten und so weiter arbeiten, wenn ich dann auch noch sehr günstige Güter habe, FMC oder so, dann hat es halt in der Vergangenheit dann doch wieder länger gebraucht, bis es
Genau.
irgendwo in der Praxisanwendung sein Ziel findet, aber einmal zu wissen, was es ist, und dafür ist ja die Basic-Folge da, das ist auf jeden Fall wert.
Wenn wir über Lieferketten sprechen, sprechen wir mittlerweile darüber, dass wir ein Produkt quasi beim Abbauer, beim Vorlieferanten des Herstellers mittlerweile verfolgen müssen. Wir haben auch gerade so ein bisschen drüber gesprochen. Je höherwertig ein Produkt ist, desto mehr macht es halt eben Sinn, auch dann das IoT, also das Ganze dann relativ smart und digital zu machen. Wir sprachen gerade über, keine Ahnung, eine Palette Heu oder ich weiß nicht, Brennholz oder irgendwie sowas. Da
Ja,
macht es
oder
kostentechnisch voll.
Küchenrolle ist noch so ein Thema, ne?
Ja, genau,
Küchenrolle,
Klopapier, wenn es nicht gerade
Toilettenpapier,
Corona-Zeit ist. Ja.
genau. Das sind halt so
Ja.
diese Sachen, die bewegen sich in Riesenmengen, auch sonstige Papierprodukte. Und da lohnt sich's aber dann selten, dass man so viel reinsteckt, um genau diese eine Toilettenpapierpalette zu verfolgen, ne? So.
Genau. Es geht also, grundsätzlich macht es halt eben auch kostentechnisch dann Sinn, wenn das Produkt auf der Palette oder halt eben die Lieferung höherwertig ist, und damit halt eben dann also die Kosten für die Vernetzung, und die ganzen Eingabegeräte, die dazu notwendig sind, dann halt eben zu tragen. Fangen wir nochmal vorne an. Unter dem IoT, in dem Internet of Things, versteht man die Vernetzung physischer Geräte über das Internet zur Datenerfassung und Analyse. Das heißt, wir können über kleine Beacons sprechen, wir können über Aufnahmegeräte sprechen, die dann also diesen Beacon in irgendeiner Art und Weise triggern, sodass der also ein Signal absetzt. Der kann darauf programmiert sein, beispielsweise bei Kühlware alle 30 Minuten die Temperatur zu messen und die in irgendein Protokoll reinzuschreiben, sodass damit beispielsweise nachgewiesen werden kann, dass in der Lieferkette die Kühlkette auch eingehalten wurde und so weiter und so weiter. You name it, in der Logistik ist das Spielfeld an der Stelle relativ breit. Und ganz am Ende geht es halt eben darum, dass die Supply Chain, also die Lieferkette, entsprechend transparent wird für den Endverbraucher, für den Hersteller, für den, der einfach nur so drauf schaut, aus irgendwelchen Gründen, weil er also irgendwelches Interesse halt eben entsprechend bei den Themen hat. Aber zum Beispiel auch bei Gerätschaften, die zum Beispiel in eine Bedarfsplanung mit reingehören. Sei es also beispielsweise Auflieger in der Spedition. Ich habe mehr zu tun, also weiß ich, wo die Auflieger dann halt eben gerade unterwegs sind oder was sie halt eben dann tun. Oder halt eben auch zum Beispiel in einer, ja, Haustechnikwerkstatt, wo die Geräte dann halt eben ihren entsprechenden Status übermitteln und zum Beispiel für Reparaturen oder für Instandhaltung ganz normalen Wartungsbedarf sich dann halt eben entsprechend anmelden, beziehungsweise das darüber erkennbar ist. Wir haben über das IoT gesprochen. Mittlerweile gibt es das sogenannte IIoT, also IIoT. Das ist dann das Industrial Internet of Things. Darunter versteht man speziell die Dinge im industriellen Umfeld. Kommt jetzt wenig überraschend bei Industrial Internet of Things, aber sehr logistisch an der Stelle. Das heißt also, es steht nicht mehr der Verbraucher oder der Endanwender im Mittelpunkt, sondern vielmehr industrielle Prozesse und entsprechende Abläufe. Das Ziel ist dabei, dass halt eben die betriebliche Effizienz gesteigert werden kann. Die Klassiker in der Produktion, Kostensenkung, weniger Verschleiß, weniger Abfall und sowas alles. So, dass das Ganze halt eben einerseits smart ist, einerseits optimiert wird, aber andererseits dann halt eben letzten Endes auch ja, besser zu verstehen ist, besser nachzuvollziehen ist und dementsprechend transparenter ist.
Ist vielleicht auch innerhalb der eigenen Welt, also innerhalb der eigenen Industriefertigung einfacher umzusetzen, als wenn du nach außen Richtung Kunde oder Lieferant gehst und dann vielleicht auch Einwegwarenströme hast. Und wenn du innerhalb der Logistik oder innerhalb der Industrie in der Produktion unterwegs bist, dann hast du ja meistens Kreisläufe von Ladungsträgern oder von Ähnlichem. Und dann lässt sich das wahrscheinlich einfacher umsetzen, ne?
Genau. Wer setzt, also welche Unternehmen setzen das heute ein? Einfach so, also ich weiß es, dass beispielsweise das in der Bekleidungsindustrie, gerade in der höherwertigen, dann eingesetzt wird, dass man auf die Art und Weise dann halt eben weiß, wo Produkte sind, beziehungsweise wo sie sich halt eben gerade rumtreiben. Wir haben schon drüber gesprochen, bei Kühlartikeln, die jetzt nicht in den FMC-Bereich passen, kann man damit auch sehr gut arbeiten. Fällt dir gerade so Richtung Warenausgang, Spedition noch irgendein Thema ein?
Ja, also da im Handel war es immer mal ein Thema, aber wenn du halt sehr viel verschiedene Produkte hast, wenn du zum Beispiel sehr viel metallhaltige Produkte hast, irgendwelche Konserven, Dosenware, da war immer das Thema, dass RFID eben als Signal wenig funktioniert. Die Beacons wurden im Palettenbereich angeboten. Aber wenn du da auch auf den Pool setzt oder Zug- und Zugtausch bei Europaletten und so weiter, dann würdest du natürlich weniger Europaletten mit Beacons besorgen und die in den Kreislauf geben. Die siehst du ja im Zweifel nie mehr. Also du brauchst einen geschlossenen Kreislauf, damit es funktioniert. Wo ich das, glaube ich, mal kennengelernt habe, war in der Automotive-Fertigung, dass wenn du dort eben Just-in-Sequence produzierst, dann musst du ja wissen, okay, dieses Armaturenbrett oder dieser Motor muss jetzt in genau das und das bestellte Fahrzeug mit der in der Konfiguration und dann müssen sich ja diese Fahrzeuge irgendwo identifizieren. Und da macht es dann, glaube ich, Sinn. Ein geschlossener Kreislauf innerhalb einer eigenen Welt, innerhalb einer eigenen Industrieproduktion. Und wenn dann der Träger von so einem Fahrzeug eben nicht das Band ist, sondern vielleicht ein HEV, was die Karosserie durch die Gegend fährt, dann macht es Sinn, dass der sich da so austauscht und identifiziert. Also da kann ich mir vorstellen, dass Internet of Things wirklich Sinn macht oder dann in der Maschinenfertigung, in irgendwelchen CNC-Maschinen, dass eben diese Maschine, die in der Vergangenheit, die hat ja auch nicht mit dem Zentralrechner gesprochen, ne, oder sich irgendwo in die Cloud mit ihren Werten begeben und dort ja, war es ja auch die letzten Jahre auch immer Ziel, die Fertigung zu digitalisieren und dann teilweise relativ alte Fertigungsmaschinen eventuell auch internetfähig zu machen oder zumindest mit einer Schnittstelle auszustatten, ja, damit du aus dem zentralen Leitstand siehst, wie weit ist denn jetzt dieser Batch, der dort gefertigt werden soll, ist der fertig oder braucht er noch oder wie du sagst, wie viele Zyklen, Fertigungszyklen hat die Maschine jetzt hinter sich und wann muss ich denn da wieder einen Maintenance-Menschen hinschicken, der guckt, ob alles mit der Maschine passt, ne? Oder die dann auch wieder fit macht. Ja.
Genau. Das ist auch so ein bisschen, was man, glaube ich, am Ende dann zusammenfassend dazu erwähnen kann. Es ist in einer eigenen Welt funktioniert das relativ gut, auch vielleicht übergreifend, sei es also, dass man Vorlieferanten und Endabnehmer noch mit reinnimmt. Aber wir sprechen nicht darüber, dass es also in der großen Bandbreite über alle Produkte funktionieren oder aktuell funktioniert. Vielleicht tut es das irgendwann mal. Aktuell ist es nicht der Fall. Aber beispielsweise, du hast es gesagt, Automotive-Welt, in der funktioniert es, in der wird es halt eben entsprechend verwendet. Genauso wie in der Bekleidungsindustrie teilweise auch nicht jeder Hersteller, genauso wenig wie im Automotive-Bereich macht es auch nicht jeder Hersteller. Aber dort hat es halt eben entsprechende Anwendungsgebiete und wird sehr erfolgreich angewendet. Wenn wir an der Stelle, wir haben es eingangs erwähnt, wenn wir an der Stelle so ein bisschen auf die Herausforderung schauen und wie sich das in der Zukunft entwickelt, eingangs hatten wir erwähnt, die Investitionskosten sind enorm. Weil du ja letzten Endes, du brauchst Sender, du brauchst Triggerpunkte und du brauchst halt eben entsprechend hinten dran das Internet of Things, was genau diese Daten dann halt eben zusammensammelt und aufzeichnet. Das heißt, du hast relativ hohe Investitionskosten. Das Relativ ist immer davon abhängig, was du halt eben am Ende damit machen möchtest. Und du hast, sobald du Daten aufzeichnest, halt eben immer das Thema der Datensicherheit bzw. des Datenschutzes. Jetzt werden an der Stelle wahrscheinlich weniger personenbedingte Daten bezogen. Aber ich weiß nicht, wenn deine Konkurrenz halt eben dann deine Just-in-Sequence, ich weiß nicht, was Produktionsabläufe kennt, weiß ich nicht, ob das jedes Unternehmen gerne so haben möchte. Insofern ist es da ein na, nicht zu unterschätzender Aufwand, die Themen an der Stelle dann halt eben einzuführen und dann
Ja, und
am Ende
das,
auch zu unterhalten.
vielleicht ist auch das Thema, jetzt baust du irgendwie ein Thing, ein Produkt, was internetfähig ist, was Daten austauscht, und jetzt musst du eigentlich ja nur auf wieder die Automobilbranche gucken, und da gab es ja vor ein paar Wochen, Monaten bei VW einen Skandal, weil auf einmal alle VW-Fahrzeuge identifizierbar waren, ne? Die waren praktisch nicht, also du konntest weltweit sehen, wo VW-Fahrzeuge stehen. Und das ist eben auch vielleicht die Frage, ne? Statte ich so ein Produkt mit so einer Fähigkeit aus, also nimm jetzt ein T-Shirt oder eine teure Jacke und setze ich da ein Beacon ein, kann dann mit dieser Information mehr gemacht werden, als nur die Jacke nachzuverfolgen. Eigentlich kann ich den Besitzer nachverfolgen, genauso beim Auto sehe ich, wo parkt der, wo hält er sich auf? Was sind seine Wegstrecken? Ich kann sein Konsumverhalten fast ableiten. Und das sind ja auch Sachen, da könnte ich mir auch vorstellen, dass es im Konsumerbereich gewisse Gegenbewegungen gibt, die sagen, das möchte ich aber nicht, ne, dass mein Schal weiß, wo ich bin, so in die Richtung.
Ja, absolut richtig. Genau das, ne? Also es ist halt eben immer das Thema Datensicherheit. Man weiß immer nicht, was man für Daten alles sammelt und am Ende weißt du halt eben letzten Endes auch nicht, was man mit den Daten alles machen kann.
Ja,
Ne? Ich
aber
glaube nicht.
für geschlossene Produktionskreisläufe, da hast du ja keinen Personenbezug. Da ist es auf jeden Fall sinnvoll, ne? Das ist eine Ergänzung zu dem, was man in der Logistik ja eh schon macht.
Genau. In der Zukunftsperspektive glaube ich, also meiner Meinung nach über diese geschlossenen Produktionsabläufe, geschlossenen Plateaus oder Ebenen wird es halt eben auch schwierig, darüber hinaus zu gehen, genau aus den Punkten, die wir gerade angesprochen haben. Das ist ein relativ hoher Invest. Es ist auch ein relativ dauerhafter Kostenanteil, die Daten entsprechend sicher zu verwalten und an der Stelle nicht angreifbar zu sein. Von daher glaube ich, dass es in der Zukunft selbst mit KI, die wird besser auswerten können, besser die Daten aufbereiten können. Aber sie wird an der Stelle halt eben nicht dazu, meiner Meinung nach nicht dazu führen, dass wir also auf dem Joghurt dann dem nächsten Beacon drauf haben, mit dem wir dann beispielsweise die Lieferkette nachvollziehen können oder womit vielleicht also auch der örtliche Händler, Einzelhändler dann seine Bedarfsplanung machen kann.
Es ist auch die Frage, ob man das heute noch braucht, ne? Wenn du jetzt vorstellst, ein Ski hätte sowas und du würdest als Skihersteller die gängigen Skigebiete mit sowas ausstatten am Lift, ne? Dann würdest du sehen, wie oft ist denn mein Kunde in welchem Skigebiet, wo lohnt sich denn, dass ich Werbung mache, was weiß ich. Aber dadurch, dass wir Social Media Marketing und Ähnliches haben, ist halt auch die Frage, ist es denn noch so nötig, wie es vielleicht mal vor vielen Jahren angesprochen wurde, ne? Oder habe ich meinen Kunden heute nicht viel besser über das Smartphone und seine Interessen schon da abgeholt? Muss gar nicht verfolgen, wo er den Ski tatsächlich einsetzt. Ja. Aber
Jawohl.
für Logistik, wie du gesagt hast, auch in Verbindung dann mit AI und der Überwachung durch AI. Und also ich kann es mir auch gut bei Ladungsträgern, bei irgendwelchen Boxen natürlich vorstellen, wenn man dann sagt, hey, die Box mit der Ware für die Schweiz hat Abfahrt 16 Uhr bei uns im E-Commerce-Lager. Die Box sollte doch jetzt eigentlich schon im Warenausgang sein um 15 Uhr, damit es dann noch umgepackt wird oder nochmal gedeckelt wird oder wie auch immer. Und da hast du natürlich mit solchen Techniken eine Möglichkeit, besser nachzuvollziehen, wo ist sie denn hängen geblieben, ne? Warum ist sie nicht da, wo sie soll? Und die AI könnte immer laufend überwachen, dass sie eben ihre Lead-Time verfolgt, dass sie die entsprechenden Meilensteine oder Zwischenpunkte entsprechend hat. Ja.
Ja, genau. Also intern auf jeden Fall, übergreifend über Produktion, glaube ich, wird es einfach schwierig. Ja, vielen Dank für deine Kommentare an der Stelle, Andreas. Die praktischen Beispiele, die da von deiner Seite immer mit reinkommen, sind sehr spannend. Ich wäre jetzt nicht auf den Skihersteller gekommen.
Ja, oder
Ja.
vielleicht kann man auch sagen, wir haben ja momentan das Thema der entwaldungsfreien Lieferkette, je nachdem, wer da schon mit Berührung hatte. Wenn du da irgendwelche Produktionsbatches und so verfolgen musst und es dann wirklich eben nicht nur mit einem Chargenaufdruck, sondern vielleicht auch noch ja, ohne irgendwelche Aufnahmen manuell oder durch Scan bei dir im System hättest, dann könnte sich so eine Technik stärker durchsetzen. Ja.
Gut, dann sind wir durch. Die Basics haben wir behandelt. Wir hoffen, wir konnten euch darstellen, was das IoT bzw. wie die smarte Lieferkette aussehen kann und was das Industrial IoT dann am Ende ausmacht. Und ja, bedanken uns, dass ihr dabei wart. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, vielen Dank und ciao, ciao.
Macht's gut.